Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die Psychotherapie, Hypnose und ihre große Liebe zu den Pferden auf eine ganz besondere Weise miteinander verbindet. Antonia Wittfort ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und führt seit rund 25 Jahren ihre eigene Praxis. Sie hat sich unter anderem auf Hypnose sowie Traumatherapie spezialisiert und begleitet heute auch Reiterinnen und Reiter, unter anderem dabei, Ängste, innere Blockaden und festgefahrene Muster zu lösen. Ihr Motto lautet: mehr fühlen, weniger denken. Und genau darüber sprechen wir heute, wie Antonia selbst zur Hypnose gekommen ist, was dabei eigentlich wirklich passiert und warum sich manche Ängste und Blockaden nicht allein mit dem Verstand lösen lassen. Außerdem sprechen wir darüber, welche Rolle unsere eigenen Gefühle in der Verbindung zu unseren Pferden spielen, über Antonias persönlichen Weg, ihre Liebe zu Pferden und wie sie daraus schließlich ihre Arbeit mit Reiterinnen und Reitern entwickelt hat. Antonia, ich freue mich riesig auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen zu Winning Talks.
Oh, vielen Dank. Ich freue mich total, dass das jetzt klappt. Ich bin ganz begeistert, dass wir zwei, obwohl wir ja aus einer ähnlichen Bubble kommen, miteinander so locker sprechen können. Ich schicke dir schon mal ganz viel pinke Liebe zu dir sozusagen, weil das ist ja das Schönste, wenn wir uns zusammentun können und unsere Ideen miteinander austauschen und die Menschen einfach davon profitieren können.
Das sehe ich ganz genauso und finde das großartig, dass du es direkt nochmal sagst, Antonia. Und du hast mir das Stichwort gegeben, pink. Und du machst ja sozusagen deinem Branding auch alle Ehre, hast heute auch pinkfarbene Kleidung an. Ich bin begeistert. Erzähl mal, ist das eigentlich einfach nur deine Lieblingsfarbe? Steckt da irgendein Statement dahinter, eine Lebenseinstellung? Was hat das mit diesem tollen Pink auf sich?
Naja, ich war 23 und hatte noch keinen Studienplatz für Psychologie. Und habe dann damals war das noch so, wenn du eine Ausbildung gemacht hast, hast du so ein paar mehr Wartesemester anerkannt bekommen. Und dann habe ich erstmal eine Erzieherausbildung gemacht, weil ich dachte, na gut, das passt noch irgendwie ins Muster. Das war aber, da war ich 22, 23 und die anderen waren fast alle 16 oder 18, weil die meisten da ohne Abitur reingegangen sind. Und dann habe ich sogar relativ schnell gemerkt, dass mich das echt frustriert und, Entschuldigung, auch ein bisschen langweilt. Und dann habe ich gedacht, gut, also Präsenz kann ich ja zeigen durch meine Art. Also wenn man mit mir im Raum ist, bin ich relativ präsent. Das war auch schon früher so. Und dann dachte ich, ich brauche noch irgend so einen Trick. Und dann habe ich gedacht, gut, eine Freundin von mir hatte mir einen wirklich hässlichen, pinken, weißt du noch, so aus LKW-Plane, gab es auch mal so Rucksäcke, ich weiß gar nicht, wie die Marke mehr hieß, aber der war halt schreinpink. Den hatte ich dann so immer mit und habe den auf den Schultisch gelegt und bin ins Café marschiert. Habe vorher drei Sätze mit den Lehrern gesprochen und habe dann nach einer Woche gemerkt, dass ich keine Fehlzeit eingetragen bekommen habe. Und habe gedacht, okay, es reicht, präsent zu sein und dann eine Farbe zu haben, die funktioniert, die sich merken, und bin dann einfach relativ viel im Café oder mit meinem Hund spazieren gegangen. Und danach war dann schon klar, dass mir auch sowieso Farben, also meine Mutter trägt nur schwarz. Das wäre jetzt komisch, wenn ich auch mit schwarz losgestartet wäre. Und von meinem Typ her fühle ich mich einfach in bunt, also so magenta, rot, orange, lila Farben am wohlsten. Ansonsten fühle ich mich selber so ein bisschen verkleidet. Und das habe ich seit 23 einfach durchgezogen. Also, dass die Marke pink geworden ist, ist eher, weil die Grafikerin, die mir eine Visitenkarte gemacht hat, der habe ich gesagt, es kann nur zwischen Pink, Gelb und Orange sein. Andere Farben passen gar nicht zu mir. Das wäre wie wenn ich in einem Golfer-Outfit zur Pferdewiese gehen würde. Wäre auch seltsam.
Richtig klasse. Also Farben machen ja auch was mit einem. Ich musste neulich, wo du das gerade ausführst, so schmunzeln. Ich war auf einem Turnier, hatte einen 5. Platz, rote Schleife und an dem Tag hatte ich roten Nagellack. Ich habe beschlossen, ich mache jetzt immer gelben Nagellack drauf, wenn ich zum Turnier fahre.
Ja, gute Idee.
Ich werde das am Samstag mal ausprobieren, mal gucken, ob das klappt.
Ja, das ist doch schon wie eine kleine Selbsthypnose. Das ist auch großartig, das wird bestimmt klappen.
Ja, spannend. Habe ich übrigens auch gerade bei der Tour de France bei den Frauen erlebt. Die Dame, die gerade das gelbe Trikot trägt, zeigt im Fernsehen, die hat auch gelbe Fingernägel. Also scheinbar ist das durchaus vertreten mit den Farben.
Ah, total. Das ist bei allen Leistungssportlern, also in der Reiterbubble hat sich das, glaube ich, noch nicht ganz so umgesprochen, aber deswegen arbeite ich ja so oder deswegen habe ich die Idee bekommen, dass es für Reiter eigentlich großartig ist. Also ich kenne Hypnose beim Schweizer Snowboard-Team im Nationalteam, ich kenne das in anderen Sportarten. Da reden auch noch nicht ganz so viele so gerne laut drüber von den Sportlern, aber es ist für Leistungssportler das schnellste und das einfachste Verfahren, in dieses großartige Gefühl von Flow, was sie bei der Sportart haben, und auch dann noch gleich in dieses Winning-Feeling zu kommen. Das kriegst du nicht durch, ich denke jetzt, links und rechts ist das und das und das muss ich holen, sondern das geht rein um das Flow. Das war auch jetzt hier beim Polo. Das geht ja um Millisekunden schnelle, also man würde von außen denken, Entscheidungen. Aber das ist keine Entscheidung. Das ist reine Intuition. Die sind nur im Flow. Und da schaltet der Kopf, also natürlich, wir wissen, dass der Kopf alles schaltet, aber nicht in einem bewussten Gedankengang wie 1 und 1 ist jetzt 2. Das dauert viel zu lange, das geht ja sonst gar nicht. Und deswegen alles, was die Farbe ist, also meine Reiter haben in der Regel immer die Farbe ihrer Potenzialfarbe als Nagellack, mehr ihre eigene Potenzialfarbe als vielleicht die Schleife, die sie haben wollen. Aber die sehen auch quasi im Parcours, wenn es um Springen geht, sehen die Hindernisse eingefärbt. Und dadurch sind die auch total entspannt, angstfrei und können aus der Entspannung heraus immer die beste Lösung nehmen.
Ja, spannend, was Farben da wirklich ausmachen können. Du hast gerade schon den Schwenk in die Pferdewelt gebracht, Antonia.
Ja.
Wie kam das bei dir eigentlich, dass Pferde in dein Leben kamen? Von klein auf oder wie kam das und welche Rolle spielen sie vor allem für dich persönlich heute, die lieben Pferde?
Also ich war, glaube ich, 12 Jahre alt, habe ja damals in Bayern gewohnt, da war das so ein bisschen schwierig, an Pferde ranzukommen, ehrlicherweise. Und in Murnau gab es einen Reitschall, da hat mich irgendeine Freundin mitgenommen und ab da, ich glaube, erste Reitstunde war ich verloren. Also es war klar, ich muss da hin. Und dann habe ich eine Oldenburger Zuchtstute kennengelernt namens Pamlack und dann war es sowieso um mich geschehen. Ich habe, glaube ich, 2 Jahre meinen Eltern so, wie heißen diese Klebenotizen, überall, in jedes damals, gab ja noch Telefonbücher und handgeschriebene Telefonbücher. Also alles, was man am Tag so angefasst hat, habe ich Post-its reingeklebt mit I love Pamlack. so mit Kinderschrift, ja, mit Herz.
Großartig.
Und meine Mutter hat dann, ich glaube, nach einem Jahr begriffen, dass es nicht aufhören wird. Und hat dann angefangen zu überlegen, ob wir dieses Pferd kaufen können. Und in meiner Familie war meine Stiefschwester, die ist 7 Jahre älter, die ist psychisch erkrankt zu dem Zeitpunkt schon gewesen, sodass unser Leben relativ klar bestimmt war durch ihre Präsenz und durch ihre Not und auch durch ihre Aufenthalte in den Kliniken. Und für mich war eigentlich auch egal, ob ich geritten bin oder nicht, aber diese Präsenz im Stall, damals gab es ja auch noch keine Handys. Also dieses Gefühl, den Stall sauber zu machen, das Pferd zu striegeln, zu putzen. Das war so eine uralte Zuchtstute, die immer bei den Fohlen mit auf die Wiese gestellt haben. Wenn ich die da runtergeholt habe, alleine dieser Gang durch diese Zuchtpferdchen hat mich schon total entspannt und beruhigt und mein Nervensystem einfach resilienter gemacht. Die haben wir dann gekauft, dann war das aber irgendwann klar, meine Mutter kann nicht mehr jeden Tag eine Stunde mich dahin fahren.
Es ist also tatsächlich dieses Pferd von den Post-its geworden, was ihr als erstes gekauft habt.
Ja, es ist genau. Es ist das.
Wow.
Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, wir ziehen mit der um. Und dann hat aber leider so dieser klassische Pferdewahnsinn auch gegriffen. Der Verkäufer hat dann zugegeben, dass es gar nicht sein Pferd ist. Und dann waren wir das erste Mal auch noch in so einem Schlamassel mit, jetzt haben wir ein Pferd, was uns gar nicht gehört, was, also wem gehört es eigentlich? Und meine Eltern waren damals einfach auch nicht so kampfgeistig. Also ich hätte mir für diese Stute mein Bein ausgerissen. Das konnten meine Eltern jetzt nicht. Also die haben die dann einfach zurückgegeben.
Oh
Danach
nein.
war ich, ja genau, schwer. Also ich war total fertig. Und da war es schon so, dass ich realisiert habe, dass die Stute, die war die liebste Stute in diesem Stall. Absolut Anfänger geeignet, überhaupt nie böse. Und danach haben mich die Stallmädels angerufen und haben gesagt, Antonia, die ist bissig und die schlägt und man kann die nicht mehr anfassen. Und dann bin ich dahin nochmal, weil ich gedacht habe, das glaube ich gar nicht. Und dann wollte die auch in der ersten Sekunde auf mich los, bis sie begriffen hat, dass es ich bin. Und dann ist sie so ganz depressiv. Ich habe natürlich eh geweint, Rotz und Wasser. Da war ich dann ja 14 oder so. Das war einfach so ein Moment, wo ich verstanden habe, dass die mehr als nur so ein bisschen Emotionen fühlen. Dass das echte Wesen sind. Also ich bin auch immer mit Hunden aufgewachsen. Wir sind so eine Jagdfamilie. Ich hatte immer einen Hund. Da war auch immer klar, die verstehen mehr als nur gute Laune, schlechte Laune. Aber das Ausmaß habe ich, glaube ich, das erste Mal da so gefühlt. Und dann...
Und wie ist die Geschichte ausgegangen mit der Stute?
Na, ich musste die da stehen lassen. Also das war so das, wovor ich mich eigentlich auch jetzt immer noch so ein bisschen fürchte, dass mir sowas nochmal passieren würde. Also, dass ich irgendein Pferd abgeben muss, was ich aber über alles liebe. Und ich glaube, deswegen habe ich auch noch so Ponys, weil das wirklich schwer für mich ist, Tiere dann wieder loszulassen, wenn man sie schon zu sich geholt hat. Da bin ich nicht so funktional unterwegs wie einige andere. Und ich glaube, danach habe ich in Aschering in so einem Sportstall einfach samstags um 5 Uhr 40 Boxen gemistet, um überhaupt bei Pferden zu sein. Also das war dann mein Job. Und ich hatte aber die Hoffnung, dass ich darüber eine Reitbeteiligung bekomme, weil man damals irgendwie bei uns gab es nicht so viel. Also da waren nicht so viele Leute, die gesagt haben, hier, ich habe ein Pferd, magst du helfen, mitzureiten? Dann haben wir da nochmal eine Stute gekauft, irgendwann später, aber das war so eine sporthochgezüchtete und die ist dann total erkrankt. Das war, weißt du, so ein umgebauter Schweinestall, so niedrig. Die haben alle angefangen zu husten und irgendwann war klar, die ist absolut dämpfig und aus der damaligen Sicht die Option, die an die Nordsee zu bringen oder sowas, das wäre für meine Eltern gar keine, also ich war ja total abhängig von denen, das ging nicht. Also die ist dann auch tatsächlich richtig zum Abdecker gekommen, weil die alle gesagt haben, die nehmen die nicht. Und das war natürlich so.
Das waren ja zwei wirklich schlimme Ereignisse hintereinander mit Pferden. Wie furchtbar.
Also danach bin ich auch erstmal, glaube ich, 10 Jahre habe ich alle Ställe gemieden, weil ich dachte, mache ich nie wieder.
Total nachvollziehbar.
Dann bin ich immer mal wieder an so Stellen eher so hängen geblieben. Weißt du, so beim Spazierengehen stand dann da, dachte, ach, ich gehe jetzt einfach jeden Tag hier spazieren. Und also vor 13 Jahren bin ich halt nach Fischerhude gezogen, bei Bremen, mitten auf dem Land. Und da war so der erste, also es war schon bevor ich da ein Haus gekauft habe, klar, da werde ich Ponys haben. Oder Pferde oder egal was, wie groß. Aber das ist das Ziel. Und so habe ich das Grundstück und das Haus im Grunde genommen ausgesucht. Und das war dann so unsere kleine Bullabü-Welt. Also die Ponys im Garten und für mich war es sofort klar, boah, mein Nervensystem fährt wieder runter. In dem Zeitraum bin ich Mutter von 3 Kindern, alleinerziehende Mutter geworden schon. War das ja schon eine Zeit und dachte so, okay, meine jüngste Tochter war da gerade geboren, 3 Monate alt und ich habe gedacht, jetzt, wenn ich das jetzt nicht anfange zu leben, geht das wieder an mir vorbei. Und dann habe ich Vollgas gegeben. Ich glaube, in der krassesten Phase hatten wir 12 Ponys.
Wow.
Mhm.
Das hört und sich da, was sind das für Ponys?
Also wir hatten von Shetty bis deutsches Reitpony, also Sportponys, von Dressurpony, Springpony, wir hatten alles. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, gut, also immer nur nebenher laufen. Ich bin 1,73, das passt jetzt offensichtlich nicht so gut auf dem Pony. Dann hatten wir den ersten Haflinger da stehen, damit ich auch einfach drauf sitzen kann und nicht nur meine Kinder die ganze Zeit bediene. Aber ich war schon ziemlich lange auch so ein Turniertrottel für meine ganzen Kinder. Und zu Corona hat dann mein Sohn mit dem Springen aufgehört und meine Tochter noch ein bisschen länger. Die hat dann Voyagieren, aber vor allen Dingen in der Leistungsklasse gemacht. Und meine Jüngste reitet immer noch jeden Tag. Also insofern Das ist voll aufgegangen, das Konzept, würde ich sagen, bei uns zu Hause. Die Ponys haben sich verändert, einige mussten wir gehen lassen. Also die sind auf der Himmelswiese, galoppieren fröhlich vor sich hin. Aber das hat, glaube ich, schon mir auch als Mutter in der besonderen Situation alleinerziehend für drei Kinder zu wirken, immer die nötige Stabilisierung gegeben.
Ja, so Pferde als Ruhepol. Ne? Und sitzt du denn heute selber dann auch auf dem Pferd oder lässt das deine Zeit gar nicht zu?
Ich sitze viel zu selten auf dem Pferd, aber ich sitze immer wieder auf dem Pferd und gucke auch immer, also jetzt meine Ablegerstute, die ich habe, die ist leider ziemlich häufig lahm. Der tut dieses krasse Wetter, dieser Umschwung gar nicht gut. Die Hufe gehen da einfach, werden davon nicht besser. Wir können die nicht mehr beschlagen. Aber sobald die eine fitte Phase hat, sitze ich da drauf und wir bummeln einfach durchs Gelände oder auch schneller. Das geht gar nicht um, also ich habe keine Angst vor dem Tempo, sondern es geht halt darum, was gerade für uns passt.
Ja, also was eine Geschichte und ich kann es so nachvollziehen. Also ich will gar nicht groß von mir reden, aber als ich Anfang 20 war, musste ich auch siebenjährig ein Pferd gehen lassen und ich habe danach auch 13 Jahre alles an den Nagel gehängt. Und irgendwann kommt dieser Virus zurück und deswegen kann ich das so nachvollziehen, was du gerade erzählt hast und es freut mich sehr. Also ich habe gerade ein ganz, ganz tolles Bild vor Augen mit deinem Haus, den Ponys, deinen Kindern, also ganz toll. Und natürlich, Antonia, die Farbe Pink.
Ja, logisch.
Übrigens, ich habe gerade gesehen, auch selbstverständlich standesgemäß die Fingernägel
sind auch. Ja, klar, natürlich. Das wäre auch voll komisch, wenn das anders aussehen würde.
Ja, was eine Geschichte. Und wo wir gerade bei Geschichte sind, wie kam denn dann irgendwann das Thema Hypnose bei dir dazu? Wie bist du da zum ersten Mal mit in Berührung gekommen? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Ich habe ganz klassisch, ich habe ja meine Erzieherausbildung gemacht. Durch die abgeschlossene Ausbildung konnte ich in die systemische Therapie, familientherapeutische Ausbildung schon parallel zum Studium einsteigen, was eher sehr untypisch ist. Also normal machst du das ja erst nach dem Studium. Und ich durfte das dann quasi parallel machen und habe dann direkt danach eine große Hypnoseausbildung gemacht. Und da fand ich es so, also ich muss immer noch lachen, ich fand es furchtbar. Ich habe es gehasst. Es war wahnsinnig teuer. Ich weiß gar nicht mehr, was kosten die Ausbildung, wenn man das je zusammenrechnet. Ich vermeide immer Zusammenrechnen. Aber ich glaube, um die 30.000 Euro haben die 2 Jahre da gekostet. Der Herr, der das unterrichtet hat, ist ein großartiger Hypnotherapeut. Aber der spricht ganz langsam. Die ganze Zeit. Und in den Sessions wurde der noch langsamer und ich habe ADHS. Also es war überhaupt kein Match und ich saß quasi die ganze Zeit mit so einem Kiefer schon und hatte eigentlich innerlich einen Baseballschläger in der Hand und hätte ihn am liebsten erschlagen.
Oh, wow.
Also so ganz, wirklich ganz unfein. Ja? Ich war 25 und dachte die ganze Zeit nur, wie soll ich das aushalten? Wieso habe ich das gebucht? Warum ist das so teuer? Ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll.
Und deiner Meinung nach hätte man das Ganze wahrscheinlich auch in einem halben Jahr alles durchziehen können.
Ja, oder wenigstens nicht so, dass ich das Gefühl habe, die Klienten schlafen in der Sitzung ein. Ja. Und dann habe ich das aus lauter Frust echt vermieden. Also ich habe Hypnose überhaupt nicht angewandt, weil ich dachte, nee, das mache ich nicht. Das ist wie, also in meinem damaligen Verständnis war das wie ein Herauszögern. Und ich bin also auch bei den Systemikern, ich sehe total ein, dass ganz viel zu Hause passiert, weil wir da im Übungsfeld sind. Aber ich hatte immer das Gefühl, mit diesen 55 Minuten Terminlänge kommt meine Arbeit irgendwie gar nicht zur Geltung und auch ich nicht hin, weil mich das selber schon so unter Druck setzt, wenn ich merke, ich habe nur 55 Minuten Zeit. Dann rast in mir und dann ist das bei mir mit meinem ADHS-Gehirn eher so, dass unter Druck dann ja 5 Gedanken gleichzeitig auftauchen. Ich versuche, die alle mir zu merken und versuche trotzdem noch einen geraden Aussatz vorwärts zu bringen. Das wird dann ja irgendwie nichts. Und dann habe ich relativ schnell angefangen, sowieso Paartherapie zu geben. Ich habe dann ja da meine Kinder schon, also meinen ersten Sohn bekommen und im Studium dann auch gemerkt, mit meinem Sohn, ich hatte quasi parallel zum Studium den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, weil ich da schon gearbeitet habe und meine erste Praxis eröffnet hatte. Und dann war relativ schnell klar, dass das Studium mit Baby an der Universität Bremen, also die waren sehr süß, die waren auch ganz freundlich, Aber ich war noch so ein krasser People-Pleaser. Mich hat das so gestresst, wenn mein Baby gequietscht, geweint, was weiß ich hatte. Dann dachte ich, boah, kein Mensch kann sich hier konzentrieren und dann bin ich raus. Also habe ich mein Studium gar nicht beendet, sondern habe dann entschieden, gut, ich werde eh nie für Krankenkassen arbeiten, das passt nicht. Vom Ansatz her, dann werde ich einfach jetzt privat weiter in die Praxis machen, so wie ich sie ja schon hatte. Und das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie bereut. Also das war dann, das ging dann, das waren keine Überlegungen, das war dann einfach, okay, jetzt ist es so, Punkt. Und in der Praxis habe ich dann mit den Paaren gemerkt, dass 55 Minuten für Paare Gott sei Dank gar nicht funktioniert, weil dann hast du ja 20 Minuten vielleicht, die sprechen können jeweils. Und bin dann da schon auf 2 Stunden bis 3 Stunden gewechselt. Und dann habe ich das für die Einzeltherapie auch übernommen, einfach so zu gucken, wie das Nervensystem gegenüber, also wie mein Gegenüber reagiert und ab wann die Konzentration weg ist oder ab wann es noch geht.
Und wie kam das dann, dass dann Hypnose doch irgendwann zu deinem besten Freund wurde?
Ja, das ist ein bisschen absurd. Ich habe auf Instagram einen David Mears gesehen, der, ich bin ja Sexualtherapeutin auch schon seit 20 Jahren, der dauernd so wilde Orgasmen über Hypnose ausgelöst hat. Und da ich relativ viele Frauen bei mir zu dem Zeitpunkt in der Praxis hatte, die eher Schwierigkeiten mit dem emotionalen Höhepunkt hatten, dachte ich, das wäre eigentlich ganz clever, wenn ich das einsetze. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie der das macht. Also, weil so wie ich Hypnose gelernt habe, war das ja dieses Langsame. Und das, was der da gemacht hat, war irgendwie anders. Sah natürlich auch so klassisch für Instagram immer sehr spektakulär aus. Und ich dachte, entweder das ist ein Vollpfosten und es ist totale Verarschung oder da stimmt irgendwas von. Und ich glaube, 1,5 Jahre bin ich da so auf Instagram dem gefolgt und habe mir das anguckt. Und hat mein Mann zu meinem 49. Geburtstag gesagt, Schatz, jetzt reicht's, du fährst da jetzt hin, ich buche dir diesen Kurs. Und ich irgendwie so, oh Gott, also Ibiza hört sich ja schon immer wild an.
Großartig.
Ja, genau, aber es war so Ibiza und dann lauter so BDSM-Kinky-Leute und ich war so, ey, das ist gar nicht meine Bubble, aber okay, mache ich jetzt. Und dann bin ich dahin und ich glaube, am ersten Tag, die ersten 2 Stunden dachte ich noch, okay, das ist totale Verarschung, wieso fallen die alle um? So habe ich das nicht gelernt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, es kann nicht sein, dass 40 Leute im Raum das nur tun, um mich zu beeindrucken. Also so paranoid bin ich dann doch nicht. Also melde ich mich jetzt und sage, ich hatte das noch nie, er soll das mit mir machen, damit ich weiß, um was es eigentlich geht. Und ich bin auch so ein Flopper. Das heißt, wenn man mich in Schnellhypnose packt, sinke ich zu Boden. Und der hat mich aufgefangen und ich dachte so, crazy, wieso bin ich denn jetzt zu Boden gegangen eigentlich? Was hat denn der überhaupt gemacht? Dann haben wir nochmal 2 Stunden Unterricht gehabt und danach ging es darum, dass wir das mit unserem Gegenüber üben. Und wir hatten alle 3 Minuten den nächsten Klienten quasi vor uns. Das war so im Stehen voreinander. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das, der hat auch ADHS, würde ich ihm unterstellen, sein Tempo war mein Tempo. Der hat eine ganz andere Art dabei, aber sein Tempo war mein Tempo. Und damit war irgendwie alles, was ich je über Hypnose gelernt habe, auf einmal für mich frei zur Verfügung. Und seitdem liebe ich es. Ich glaube, seit dem ersten Tag dieser Fortbildung bin ich hin und weg und setze das halt auf meine Art ein. Ich mache jetzt nicht so crazy Sachen wie er oder ich bin ja auch nicht in dieser Bubble unterwegs, aber es ist einfach pure Freude.
Und ich finde, es ist mal wieder ein Zeichen, wenn einen irgendetwas reizt, so wie dich, dieser Mann, der hat ja irgendwas, ja, hat er ja angesprochen, ja. Trotzdem war ja so eine gewisse, ich weiß nicht, Abwehrhaltung und solche Sachen, solchen Impulsen zu folgen, dass da dann wirklich so großartige, auch lebensweisende Sachen draus entstehen können, das erlebe ich immer wieder und ich finde das toll, Antonia.
Du, das war auch, also das war super, weil ich bin ja seit 9 Jahren mit Mathis Röckenhafer befreundet, also da haben sich mal unsere Wege irgendwie gekreuzt und seitdem hatten wir immer so Kontakt und ich habe Mathis, bevor ich nach Ibiza geflogen bin, boah, Mathis, wenn ich wiederkomme, dann setze ich dich einmal hier in diese Orgasmic-Hypnose, so ha, 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 also so als Joke, ja? Und dann komme ich wieder und dann ruft er an und sagt, Antonia, du hast doch das jetzt mit der Hypnose gelernt, du musst mal kommen. Alle meine Bereiter sind vom Pferd geflogen und steigen nicht mehr auf junge Pferde auf.
Oh.
Und ich bin zu groß, mach das mal weg. Und ich so, warte, wollten wir nicht Orgasmic-Hypnose machen? Na gut, okay, ich komme. Und dann habe ich da im Stübchen seine ganzen Bereiterinnen nebeneinander sitzen gehabt. Und die hatten halt total Angst, weil die den Spruch von mir gehört hatten. Zu dem Zeitpunkt hat er gerade ein Pferd von mir da gehabt in der Ausbildung. Die dachten wahrscheinlich, ich mache jetzt irgendwas Orgasmic. Das war denen natürlich, ist ja auch logisch, mit Mattes zusammen als Chef ist es unpassend.
Ja.
Aber ich war so, nee, ich bin jetzt hier, damit ihr die Angst loslasst. Und die alle so, okay. Und dann haben die gesagt, sie möchten wieder so reiten wie mit 16. Und ich so, okay, keine Ahnung, wie das aussieht, aber ihr werdet ja das Gefühl noch wissen. Also machen wir das. Und die sind danach teilweise, das war so die Zeit, wo er auch von Lisa Kestel diesen Muni hatte, der damals noch so sehr interessant reagiert hat auf verschiedene Dinge. Danach ist die Bereiterin von dem auch nochmal direkt runtergesemmelt, hat mich angerufen, hat gesagt, Antonia, und ich habe keine Angst. Ich bin sofort wieder rauf, es war nichts. Und ich war so, okay.
Toll.
Und danach habe ich gedacht, gut, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt 51, ne? In meiner Zeit war so, Pferdemenschen brauchen keine Therapie, weil wir ja die Pferde haben. Das war ja so, dass the Mainstream, würde ich mal so sagen, das hat sich jetzt in der jetzigen Zeit total verändert.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Insgesamt ist dieses ganze Thema an sich arbeiten, Persönlichkeitsentwicklung und auch ins Gefühl gehen, das kommt immer mehr, weil es auch immer mehr ja sozial akzeptiert ist. In anderen Ländern war das ja schon viel länger so. Ne? Ich denke mal so an Amerika, mein Haus, mein Auto, mein Coach. Ja, in Deutschland ist das insbesondere auch in so militärisch geprägten Sportarten echt noch hinterher. Aber ich bin auch total happy und teile deine Einschätzung, dass das immer mehr kommt. Und sag, Antonia, bei so einer Hypnose, wie zum Beispiel jetzt bei diesen Bereitern, ich habe da auch wieder so ein Bild im Kopf, wo da die ganzen Herren nebeneinander sitzen und dann nacheinander sozusagen hypnotisiert werden. Was passiert eigentlich bei Hypnose genau?
Also du gehst ja, wenn ich jetzt eine 1:1 Hypnose mit dir mache, dann gehst du in Trance mit mir zusammen. Deine Augen sind geschlossen, meine sind offen. Aber wir gehen über den Augenkontakt in Trance. Und das heißt, meine Hirnwellen und deine Hirnwellen gleichen sich so ein bisschen an, sodass ich deine Emotionen schneller fühlen kann. Also ich bin eh seit 25 Jahren daran ausgebildet, das zu fühlen. Deswegen mache ich das auch ohne eine Trance. Also wahrscheinlich bin ich immer so ein bisschen in dem Zustand dann schon. Da wird es nochmal intensiver und dann ist dein Körper total entspannt und deine Gedankengänge stören nicht so viel dein Unterbewusstsein. Das heißt, wenn ich dir eine Frage stelle, antwortest du mit 90%iger Wahrscheinlichkeit aus dem Unterbewusstsein. Und wenn der Gedankenweg auftaucht, also alles, was wir über Schule, über Universität, über Lernen gelernt haben, was ja nicht intuitives Wissen ist, sondern erlerntes Wissen, wenn sich das meldet, dann ist klar, da ist irgendwo noch ein Widerstand und dann geht es eher darum, okay, wofür kommt das gerade? Gelernte Dinge, also Gedankengänge, fühlen sich in meinem System an. Weißt du noch, wie früher diese Schreibmaschinen, die diesen großen Block hatten, den man dann so rüberschieben musste?
Ja, ja.
So fühlt sich das dann in meinem Kopf an, dass ich denke, oh, jetzt ist aber irgendein Balken da und dann kann ich halt direkt nachfragen. Die meisten Symptome, falls man in der Hypnose, was weiß ich, Krämpfe irgendwo bekommt oder wenn irgendwas anderes am Körper auftaucht, was dann nicht durch eine Hypnose hinkommt, dann bedeutet es im Grunde genommen, dass diese Themen, über die wir gerade sprechen, sich an irgendetwas erinnern, also das emotionale System sich erinnert und wir nur noch die Fäden zusammensetzen müssen, wo welche Thematik auftaucht. Also jetzt nehmen wir mal ängstliche Reiter, ja, oder Angst beim Reiten oder Angst vorm Pferd. Das ist ja, das ist immer das, ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man mich anruft. Am Telefon finde ich quasi in der ersten halben Stunde raus, hast du nur eine Angst bei deinem Pferd oder bei allen Pferden? Und dann hast du noch in deinem Leben irgendwo anders Ängste, weil eine Angst kommt ganz selten allein. Und Ängste kann man natürlich auch über mentale Strategien versuchen einzudämmen. Aber die sind so ein bisschen wie, wie so Unkraut oder wie so eine Pflanze, wie so ein Steingarten, die kommen, die haben einen Ursprung und dann kommen die an einer anderen Stelle wieder raus. Ja, also jemand, der Angst beim Autofahren auf der Autobahn hat, hat dann irgendwann Angst vor seinem Pferd. Und das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, weil es noch nicht mal um die Geschwindigkeit gehen muss, sondern es ist einfach im Nervensystem ein Stressthema da und das breitet sich immer mehr aus, desto weniger du das versorgst. Und deswegen ist es dann eher so, dass ich gucke, wo ist die Traumafolgestörung, wie viele haben wir? Und danach berechne ich auch ungefähr, wie viel Zeit ich mit der Person brauche, um mit ihr zu arbeiten, damit die das grob einschätzen können, auf was sie sich einlassen müssten.
Ja, spannend. Also dieses von dir sehr mit dem Gegenüber verbinden, das Gegenüber auch erfühlen und dann in Trance versetzen, um an bestimmte, ja, unterbewusste Dinge zu kommen, um den Verstand eigentlich mal beiseite zu räumen.
Ja, total. Also der Verstand, alles, was wir in Schule lernen, das hört sich jetzt total absurd an, das ist mir voll klar. Für ganz viele Menschen wird das so sein, so, oh Gott, was erzählt die denn da, ja? Wenn wir mit nur unserem intuitiven Wissen unterwegs wären, wären wir keine People-Pleaser, würden wir wirklich gute Entscheidungen für unser Leben treffen können. Ja, und beim Reiten, also gerade weil wir nicht ein Fahrrad haben, wenn ich mit Triathleten arbeite, ja, oder Rennradfahrern, du hattest vorhin das Beispiel, dann ist das so, die haben das Gerät. Die können dieses Gerät genauso wie beim Snowboarden, das wird quasi mit ihr Körper, aber es hat kein wirkliches Eigenleben. Es reagiert nicht emotional auf Zustände, sondern es reagiert, also ein Fahrrad, ein Rennrad, wenn die da alle im Pulk fahren, natürlich haben die Sorge, dass sie, das ist der größte Stress für alle Rennradfahrer, dass sie in diesen Pulk, dass es einschmeißt und sie dann mitfliegen. Das heißt, da brauchst du den Fokus eher auf, wenn ich jetzt in der Farbe bleibe, was weiß ich, nehmen wir mal dein Gelb, dass die sich das vorstellen, als wenn sie mit dem Fahrrad in komplett Gelb eingegossen sind und dass ganz egal, was auch von außen gegen sie rankommt, sie dieses Gleichgewicht halten und in dem Flow bleiben und quasi dem Trupp, auch wenn sie im Trupp sind, gefühlt einen Meter vorausfahren. Dann werden die sowas von unantastbar. Und beim Pferd brauchst du quasi, da kannst du nicht deine Farbe einfach nur drüber kleben, weil es eben seine eigene Identität hat und auch seine eigenen Interessen. Und gerade bei, also jetzt, das finde ich total cool, bei Sportpferden, also bei Springen oder auch bei Buschpferden und auch bei Polopferden, auch bei Dressurpferden, es gibt so viele Pferde, die sind so ehrgeizig. Ja, deswegen sind die in der Zucht für diesen Sport und nicht für irgendeinen lustigen Freizeitreiter. Und wenn diese Pferde ehrgeizig sind und merken, also ich finde, das beste Beispiel, was wir deutschlandweit haben, ist ja noch HGW und Haller, ja, die gehen da dann notfalls auch über den Reiter, also ohne Reiter rüber, so, weil die wollen dadurch, die wissen, das ist cool, die finden den eigenen Kick cool, die haben diese Motivation, die Leistung zu bringen. Und dann geht es manchmal eher darum, die vielleicht nicht so sehr zu stören, wenn du so ein Pferd unterm Sattel hast, ja. Das sind ja aber unterschiedliche Modelle, die es da so in der Zucht gibt, aber auch natürlich genau wie bei uns. Wir sind ja, du und ich, sind ja auch mit Sicherheit total unterschiedlich und trotzdem können wir für die gleiche Sache brennen.
Ja, absolut, absolut. Und ist denn eigentlich jeder Mensch hypnotisierbar oder muss man schon mit einem, ja, du sagst schon direkt, nein,
also,
erzähl gerne mal, was muss man mitbringen, damit das bei einem klappt?
Gar nichts. Man muss sich einfach nur darauf einlassen. Also jetzt in meinem Fall muss man die Idee okay finden, dass eine pinke Psychotherapeutin mit einem Hypnose macht. Wenn du jetzt bei der Farbe Pink schon eher Wirkgeräusche innerlich hast, dann bin ich nicht dein Match. Ja, also dann würde ich sagen, selber schuld, aber dann bin ich einfach nicht dein Match. Dann such dir bitte jemanden, wenn du jemanden im Anzug brauchst, der ein Anzugträger ist und Hypnose macht. Davon gibt es ja mehr als mich. Ja, also jeder kann in dieser Welt, glaube ich, einen guten Match finden. Und das Wichtigste ist aber, dass du dich sicher fühlst. Also Hypnose ist am wirksamsten, wenn dein Gegenüber dir die Sicherheit vermittelt, dass egal was hochkommt, die Person dich halten kann. Und seitdem ich jetzt Hypnose so doll in meine Arbeit eingebunden habe, ist das überall auch, also ich meine, ich bin ja, damit es diese Marke Hypnose für Reiter sichtbar ist, auf Pferdemessen unterwegs. Ich mache das in den absurdesten, also hier beim Polostand, also du warst ja, glaube ich, noch nicht beim Polo. Es ist echt laut. Der Sprecher kommentiert jede Sekunde des Spiels. Und ansonsten ist da ein DJ vor Ort. In den Pausen wird dann laut, wirklich laut Musik gemacht. Das heißt, meine Pagode, mein Zelt mit drei Wänden, bietet ja keinen Schallschutz. Du hast das Gefühl, im Wohnzimmer hat jemand die Musik zu laut gemacht. Ja? Und der Sprecher hört sich auch eher so an wie dieser Boxmoderator, der immer so yeah! noch so in die Verlängerung zieht. Alter, okay. Hilfe. Aber das ist tatsächlich egal, wo, also wenn der Mensch sagt, ich möchte das jetzt machen, ich vertraue dir, du bist genau mein Mensch, ich habe mich jetzt mit dir eine halbe Stunde oder Viertelstunde unterhalten und ich fühle, das ist mein Moment, dann ist das total egal, wo ich das mit dir mache. Also der Ort ist deutlich weniger entscheidend, wie ich früher in der Psychotherapie gedacht habe. Und ich glaube, meine Souveränität ist an der Stelle auch jetzt durch die 2 Jahre einfach nochmal noch größer geworden, weil ich weiß, ich kann das überall.
Ja, ich stelle mir das so vor, dass ihr dann wirklich wie auch in so einer Bubble seid, ne? Alles drumherum einfach vergessen ist, wenn da dieser Match da ist und man sich in diese Welt begibt. Ja, und finde ich auch toll, dass das, ich meine, am Ende geht es ja darum, dass man zu sich kommt und alles drumherum ausblendet, egal was ist. Und vielleicht ist sogar so ein Umfeld schöner, spannender oder auch einladender als vielleicht irgendwie eine kühle Praxis, sage ich jetzt mal.
Ja, also meine Praxis ist ganz so, wie ich bin. Also ist relativ pink, bunt und sehr interessant vollgestellt.
Cool.
Aber und sehr gemütlich. Also die meisten haben aus Wohnzimmeratmosphäre oder eine hat irgendwie oder mehrere haben schon gesagt, es fühlt sich an, wie in so eine Gebärmutter reinkommen. Das passt natürlich auch zur Sexualtherapeutin ganz gut. Aber ich glaube, der Punkt ist, wenn du das, also wir hatten letztes Jahr hatten wir einen Golfer in Hypnose hier bei dem gleichen Polo-Event, der ist dieses Jahr wiedergekommen, ist zu mir gekommen und gesagt, das war das Krasseste, was er je erlebt hat. Und der hatte ja nur eine Sitzung, da ging es um einen Schlag, also um eine Schlagart. Und ich habe, glaube ich, nur diese Platzreife je in meinem Leben gemacht. Also ich bin kein Golfprofi natürlich, aber ich habe zumindest eine Grundidee, was man dafür mitbringen muss. Und auch da brauchst du, und das brauchst du in jedem Sport, es ist ganz egal, welcher Sport es ist, du brauchst diesen absoluten Glauben an dich, diese Unerschütterlichkeit, dass du, egal was da kommt, dass du das rockst. Ja, mein Mann ist jetzt ein pensionierter Chirurg, also Chefarzt der Chirurgie, der musste ja auch vor seinen OPs das Gefühl haben, ich kann das, ganz egal, was da jetzt ankommt. Und natürlich klappt das vielleicht auch mal nicht. Ja, das gehört ja dazu, dass wir Menschen sind. Aber das Gleiche ist es bei mir. Für mich ist total klar, ich kann jedes verdammte Trauma, was mir da das Universum reinlegt, kann ich halten, weil ich kann meine Themen halten, also kann ich die anderen auch halten.
Ja, und das spürt das Gegenüber wiederum. Da bin ich total von überzeugt.
Ja. Ja, total. Das ist das, worauf das limbische System, also ne, wenn du mit jemandem arbeitest, dein Nervensystem fühlt auch das Thema der anderen und die spüren, okay, ich fühle mich hier wohl und sicher. Ansonsten würde ja kein Coaching, keine Therapie jemals funktionieren.
So ist es, so ist es. Und am Ende, das sage ich immer, die Verantwortung für das Ergebnis und den Erfolg von einem Coaching zumindest bei mir, derjenige, der zu mir kommt. Ich tue natürlich alles dafür, um bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen, aber derjenige muss, wie du es vorhin gesagt hast, es selber wollen und sich einlassen können.
Ja, also natürlich nach der ersten Hypnose haben, glaube ich, fast alle immer gesagt, ich war ja gar nicht weg. Habe ich gesagt, nee, ich brauche dich ja auch nicht weg. Ich brauche dich da, ich brauche dich schon noch in deiner Präsenz, nur dein Körper, deine Muskeln, deine Gedankengänge, die umgehen wir. Ja, und trotzdem tauchen ja Verspannungen auf oder emotionale Blockaden und dann lösen wir die auf. Aber du bist ja so präsent, dass du mir sagen kannst, die Farbe, die ich gerade einatme, was ist jetzt in deinem Fall gelb, sinkt nicht überall ein. Also der Kopf ist nicht gelb, sondern nur der Körper. Okay, Wo ist denn dann die Blockade in deinem Hals? Zeig mir die bitte mit deinen Fingern, leg die Hand dahin. Und wie fühlt sich das an? Ist das eher steinern? Ist das eher hölzern? Was ist das für ein Material, damit das fühlbarer wird? Und dann kommt die Frage, brauchst du das noch? Ist das für irgendwas jetzt gerade wichtig, dass du den Kopf nicht in Gelb kriegst und dein Hals da eine Sperre hat? Und wenn du sagst, das ist absolut wichtig, brauche ich, dann gehe ich da nicht ran. Ja? Und das heißt, ich brauche die Person ja so weit in der Rückmeldung, dass sie sprechen kann. Wir nützen keine, ich weiß, es gibt Menschen, die Hypnose so einsetzen, dass die Menschen entspannen und schlafen, aber dann ist es kein aktiver Prozess.
Ja.
Ja, das ist für mich dann schon so sehr grenzwürdig, also oder wertig. Ich denke dann immer, was soll denn da passieren, wenn ich schlafe? Keine Ahnung. Ich habe auch Menschen, die zu mir kommen und sagen, sie hatten als Kinder Hypnose, sie fanden es ganz furchtbar, weil sie auf einer Liege lagen und sie gar nichts mehr wissen. Dann denke ich, ja, okay, da ist was schiefgegangen.
Hm.
Ja, ich nehme meine Sitzung, also außer beim Polo, da kann ich das nicht aufnehmen, weil man nur diesen Sprecher dann so laut hört. Ansonsten nehme ich das immer als Audio auf, damit die Leute sich das wieder anhören können, weil wenn mal, was weiß ich, das nächste Unglück passiert in deinem Leben und dein Nervensystem wieder zurück in das alte System fallen will, hörst du dir das an und es rettet dich schon mal über einen gewissen Zeitraum oder löst es wieder ganz auf. Also das ist halt das Coole.
Ja, absolut, absolut. Und ich habe rausgehört, du bist vor 2 Jahren quasi durch Mathis Röckner in die Reiterwelt eingestiegen mit der Hypnose, wo du da die ganzen Reiter sozusagen von ihren Ängsten von den Stürzen befreit hast. Gibt's einen Fall aus deiner Arbeit mit Reitern, wo du sagst, boah, der ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, der war sehr eindrucksvoll?
Naja, ich glaube, das gibt nicht einen, das sind alle. Also ich darf ja die Parareiter so ein bisschen begleiten und unterstützen. Ich habe Sportreiter, die ich unterstützen darf. Das ist völlig egal, aus welcher Bubble die jetzt kommen, ja. Aber bei den Sportreitern und auch bei den Parareitern, die sind ja sehr sichtbar. Also das heißt, die sind auch doll in der Rückmeldung. Da kriege ich sofort, hier, ich bin gerade wieder auf dem Turnier, Antonia, mega, es hat geklappt. Also ich habe eine Sportreiterin aus dem Frankfurter Raum, die schickt mir jedes Wochenende wieder die gelbe Schleife, ja, an ihrem Pferd und ist begeistert und freut sich und es läuft. Und ich glaube, das ist für mich, wo ich so merke, die haben es, also die nutzen es in ihrem täglichen Gebrauch. Und das, was mich am meisten begeistert, aber auch das mache ich eigentlich mit allen, die mit denen ich arbeite. Ich mache dann ja ab irgendeinem Punkt die Hypnosen mit am Pferd, also entweder in meiner Herde oder bei denen zu Hause. Das geht auch über FaceTime. Das würde ich jetzt nicht als, sage ich gleich, ich würde jetzt nicht per FaceTime anbieten an Menschen, die ich nicht kenne, ja, sondern die müssen mit mir schon gearbeitet haben, weil das sonst mit dem Pferd echt chaotisch werden kann. Aber wenn du die Hypnosen dir anguckst, oder wenn ich mir die angucke oder rückblickend drauf blicke, wo Reiter in der Box direkt vorm Turnier, oder ich habe eine Reiterin, die ist da auch ganz offen drüber, Lisa, die hat mich vom Springen im Abreiteplatz, also die war alleine, die hatte gar keine Zeit, die hatte keinen Helfer, sie hat gesagt, Tonja, du musst mir helfen, das geht gerade gar nicht, bin total blockiert, habe ich die, während sie auf dem Pferd auf dem Abreiteplatz ist und schon abgeritten ist, hypnotisiert. Und mit offenen Augen, damit sie da nicht irgendwo gegenrennt. Und zwischen den Pferdeohren hat sie durchgeguckt und konnte ihren Körper runterfahren, konnte das Pferd spüren und hat dann nämlich genau gesagt, ach krass, die Stute ist ja gar nicht gegen mich, sondern die Stute ist so ehrgeizig, die versteht gerade gar nicht, warum ich mich entspannen muss. Und damit konnte die im Parcours das Tempo der Stute halten und nicht als ich muss sie bremsen, die geht mir durch oder ich kann die vielleicht nicht mehr kontrollieren, sondern es war dann miteinander, ja. Und da, das waren die Momente, dass, also wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, ob ich je eine Springreiterin auf dem Abreiteplatz hypnotisiere, hätte ich gesagt, never. Ja, aber das sind natürlich so Situationen und ich glaube, das geht schon mit Busch oder Springreitern eher, weil die so ein bisschen Kamikaze ja sind.
Ja. Das stimmt allerdings. Muss auch so sein. Das muss ja auch der Mut und der Biss da sein. Sonst braucht man sowas nicht zu reiten. Da bin ich voll deiner Meinung.
Also jemand, der Vanilla ist, wird kein Springreiter oder wird auch kein also schon gar kein Buschreiter, ja. Und bei den Dressurreitern siehst du ja häufig, dass viele sowas wie so ein bisschen Strukturen, wenn man so den Abreiteplatz anguckt, da gibt es welche, die ganz klassisch wie früher, da läuft alles nach Plan, nach Zeitmuster. Ich bin kein guter, zwanghafter Mensch. Ja, also es fehlt mir total. Ich bin immer so ein bisschen, also sehr flexibel bis spontan.
Ja, ich hatte gerade den Gedanken Butterfly im Kopf, als du es
ja. Genau, also das heißt, für natürlich ist meine Idee nicht, dass du noch mehr Aberglaube oder noch mehr Rituale brauchst, sondern eher, dass es ganz egal ist, was da im draußen passiert, ob die schwarze Katze über einen Abreiteplatz geht. Kann ja nicht sein, dass ein Sportler davon abhängig ist, wer ihm von welcher Seite die Hand gibt. Das ist das verkehrte Bild, zumindest in meiner Idee. Ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber das ist einfach meine Haltung.
Ja. Und du hattest gerade ausgeführt, das finde ich ja auch ganz spannend, Antonia, dass du auch Hypnosen mit den Reitern, mit den Pferden zusammen machst. Und wie ist das denn dann eigentlich? Was passiert dann eigentlich beim Pferd? Ist das dann quasi mit in Trance oder spiegelt das? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich habe ja meine Hunde auch in meiner Praxis da, die gehen auch jedes Mal gerne mit in Trance. Aber Pferde, ich glaube für Pferde ist es, also ich stelle mir das so vor wie nonverbales Leckerli ohne Zucker. Meine Herde, wenn die sehen, ich komme mit einer fremden Person, dann sind die schon so nach dem Motto, ha, bringen sie uns. Ja, wir wollen. Also die warten schon so ein bisschen, außer es ist jetzt gerade der neue Heuballen geliefert worden. Dann gibt es dann gibt es zwei Bedürfnisse. Ja. Aber es ist so, dass Trance-Pferde sind in der Herde, in der Kommunikation untereinander ja wie in Trance geschaltet. Also deren Nervensysteme spüren ja, die haben ja ein deutlich größeres Magnetfeld als wir. Das heißt, die spüren ja alles. Deswegen weiß ja das Leittier, okay, da kommt jetzt irgendjemand. Ich muss mal gucken, ich muss mal checken, ob hier Gefahr droht. Und alle anderen sind ja entspannt, weil der noch nicht sagt, let's go.
Ja.
Es sind ja Zehntelsekunden, wie die miteinander kommunizieren. Und ich hatte ja schon eine gewisse Offenheit meinen Tieren gegenüber, dass die das irgendwie mitmachen können. Aber ich hatte für so ein Werbeshooting für die Marke Hypnose für Reiter meinen Mann gebeten, einmal mit ins Foto zu kommen, weil ich dachte, das wäre total hilfreich, ja, wenn ich so einen Mann damit sichtbar habe. Und habe unseren alten riesigen Dressur-Wallach mit dazugestellt. Und habe den noch so klassisch am Halfter mit Strick da gehabt, weil ich dachte, naja, warum soll der? Der wird natürlich hier weggehen wollen. Also halte ich den mal hier am Strick ganz locker, alles easy. Und in der Hypnose von meinem Mann, die ja dann filmerisch begleitet wurde, hat auf einmal der Wallach den Kopf so tief hängen lassen, dass ich gemerkt habe, das mit dem Strick funktioniert nicht mehr. Ich mache den mal ab. Und dann habe ich gesehen, dass der die Unterlippe so krass hängen hatte. Und irgendwann habe ich gesehen, dass der angefangen hat, Speichel zu tropfen. Und dann dachte ich, krass, der ist ja voll mit dabei. Ja, und dachte, okay. Und dann habe ich meinen Mann aus der Trance zurückgeholt. Also klassisch immer von 3 auf 1 zurückgezählt. Mein Mann war dann auch wieder total präsent. Und das Pferd noch nicht. Und dachte ich, okay, wie hole ich denn ein Pferd zurück? Also wie macht man das? Und dann habe ich so ein bisschen experimentieren müssen, weil ich gar nicht richtig in der ersten Sekunde gedacht habe, wahrscheinlich muss ich sie anfassen oder irgendwie so. Und das ist viel zu viel. Dann sind die wie so ein, oh Gott, was passiert jetzt? Sondern tatsächlich denen einfach auch in Trance mit denen weiter kommunizieren, bis sie dann wieder auftauchen. Und Leittiere, wenn die sich entscheiden, mit in die Trance, also meistens kommt fast die Hälfte der Herde dazu, aber wenn das Leittier mitkommt, dann gehen die anders in Trance als der Rest der Herde. Das heißt, die blinzeln eher, stehen auch relativ entspannt da, gähnen auch mal, kauen auch mal ab, aber die sind nicht so weg.
So ein bisschen Split-Half-Screen, eine Hälfte in Trance, andere Hälfte auf Sendung, falls irgendwas passiert.
Die sind immer noch ein bisschen auf Sendung, obwohl die bei einem stehen. Und wenn du dann als Mensch aus der Trance rausgehst, dann sage ich das auch meinen Kunden, dann sage ich, okay, und jetzt sitzen wir da einfach ganz ruhig, weil dann geht das Pferd in Trance.
Ja, verstehe. Und
Ne?
also es hört sich ja wirklich total interessant an. Und wenn du jetzt so ein Pferdreiterpaar hast, beispielsweise
Ja.
ein Sportreiter, sagen wir jetzt einfach mal, und du hypnotisierst den Sportreiter, weil der irgendein, was weiß ich, eine Blockade hat und im Parcours immer, keine Ahnung, den letzten Umhang, ich weiß es nicht, ist jetzt nur
Ja,
hypothetisch, ne?
ja,
Du hypnotisierst diesen Menschen und dahinter oder daneben ist dieses Pferd und bei dem Reiter löst sich sukzessive die Blockade. Was genau passiert dann beim Pferd neben dem, dass es mit in Trance ist? Spürt das auch, dass sich bei dem Reiter da gerade
ja,
etwas löst? Und
ja.
was macht das?
Also es ist, wir reden ja eigentlich nur von Energie. Wir wissen, die Welt ist Frequenz und Energie. Ja, wir sind jetzt sehr körperlich orientiert. Also du siehst meinen Körper, ich sehe deinen Körper. Aber im Grunde geht es um reine Energiefelder. Und für Pferde, natürlich wissen die, wo ihr Körper anfängt und aufhört im besten Fall. Manche vielleicht nicht so gut. Aber grundsätzlich ist das denen total klar, dass es um Energie geht. Das heißt, wenn ich mit einem Sportreiter bei mir in der Praxis arbeite und es geht aber um das Pferd so und so, dann ist es total klar. Also ich habe einen wunderbaren Buschreiter bei mir, der hat mir von seinen Pferden erzählt und ich habe gesagt, okay, wir stellen uns mal in der Trance vor, haben wir dann eingebaut. Er geht durch seinen Stall, durch die Stallgasse und hat mir beschrieben, wie
In
er
Gedanken.
in Gedanken, also in Trance. Er hat die Augen zu, ich sitze vor ihm und ich
Ja.
frage ihn so, und du gehst in die Gasse rein, du machst die Tür auf, das Licht fällt ein, dieses eine bestimmte Pferd, wie blickt dich das an? Nee, der guckt gar nicht, der will gar nicht. Okay, dann gehst du einen Meter näher ran und dann ist er ganz rangegangen, also so pragmatisch, wie man ja als Sportreiter, wenn du 10 Pferde reiten musst, bist ja ein bisschen pragmatisch. Ist ja, wäre ich ja auch, ja? Also du musst ja irgendwie durch den Tag kommen. Die haben fliegenden Wechsel von Pferd zu Pferd. Da ist jetzt ja nicht so viel, ich fühle mal kurz entspannt rein, wie was ist.
Klar.
Und dann war klar, okay, das geht aber mit diesem Pferd nicht. Also wie gesagt, okay, wenn der nicht sich öffnet und dich nicht auf Sendung lässt, dann geh mal wieder zurück 3 Meter und setz dich da auf den Klappstuhl in Trance. Stell dir das vor. Also der hat sich das dann ja vorgestellt. Und dann atmen wir und bis das Pferd anfängt, dir zu erlauben, überhaupt in seinem Raum zu sein. Danach ist der nach Hause gefahren. 2 Tage später hat er mich angerufen und hat gesagt, Antonia, was haben wir noch mal gemacht? Also der konnte sich schon an die Trance erinnern und so, aber hat gesagt, was haben wir denn noch mal gemacht? Weil auf einmal meine Pflegerin und auch bei mir, das Pferd ist fast kuschelig. Und dann habe ich gesagt, na ja, weil der das mitkriegt. Also das ist ja bei Menschen auch so, wenn du eine Tochter hast und mit der ist irgendwas und du an deinem Thema zu der Tochter arbeitest, verändert sich ja die Energie, die du dahin, also das ist einfach wie so ein, vielleicht von Gitter zu flüssig, keine Ahnung. Ja, hört sich voll esoterisch an, ist mir total klar, kann ich auch nicht besser erklären. Ich fühle mich überhaupt nicht als Esoterikerin, aber
Ich finde auch, das ist null esoterisch und ganz ehrlich, diese Sachen, die du jetzt beschreibst, vielleicht nicht Hypnose, aber so diese Funktionsweisen haben schon Albert Einstein und Co.
Ja,
herausgefunden.
natürlich, ja klar, total, also absolut. Und bei Pferden ist es so, also ich habe dann diesen Buschreiter mit seinen ganzen Pferden hypnotisiert, einzeln.
Wow.
Und es war aber klar, okay, das sind ja schon ziemlich krasse Sportskanonen und Hengste. Also es war nicht so hilfreich, ihn direkt daneben setzen zu lassen, weil man eigentlich die ganze Zeit Sorge hatte, dass sie ihm das Ohr abbeißen.
Oh.
Ja, also haben wir uns ein bisschen aus dem Paddock raus, nicht im Paddock rein. Das würde ich sonst mit anderen, geht das total gut, aber in dem Fall jetzt nicht mit den Zweien. Und es war aber klar, dass es darum geht, die Verbindung zu diesem Tier jeweils aufzubauen. Und ob das jetzt eine Farbe ist oder nur das Gefühl, an was sich der Mensch später erinnert, ist fast egal. Die Farbe hilft den meisten total. Aber es gibt auch Menschen, die keine Farben sehen. Dann haben die nur das Gefühl. Und dann erinnern sie sich an das Gefühl, wie das war. Und dieser, also der ist jetzt Wallach, weil der schon so extrem war, aber der stand da ausgefahren, 2 Meter von Andreas entfernt, ja. Und hat einfach abgekauen, gegähnt und war total entspannt. Und das, obwohl drumherum der normale Zirkus lief. Das nehme ich dann ja meistens mit auf, weil der Mensch ja in Trance das nicht sieht. Du hast das Gefühl, aber du musst es dir nochmal angucken können. Und das ist schon super besonders, dass man irgendwie dass Reiter und Pferd auch in dem Niveau dann anfangen, mehr und mehr ihre Verbindung zu fühlen. Und jeden wirklich guten Reiter, den ich je kennenlernen durfte, die haben immer gesagt, natürlich haben sie ein Gefühl für die unterschiedlichen Pferde. Du kannst ja nicht mit einer Art, mit einem Werkzeug, genauso wie du und ich, wir arbeiten ja nicht mit einem Werkzeug mit den Menschen, sondern wir arbeiten mit dem Ganzen. Also auch wenn die Methode bei mir jetzt häufig Hypnose ist, wenn ich merke, dass das haut nicht hin, dass ich die Hypnose einleite, dann lasse ich die sich selber hypnotisieren, weil die sich dann immer noch mehr unter Kontrolle fühlen. Ja, oder wenn ich merke, die brauchen jetzt mal wirklich nur Atemtechnik, dann mache ich mit denen halt erstmal Atemtechnik. Es gibt Menschen, mit denen unterhalte ich mich 6 Stunden, die merken gar nicht, dass sie in Trance sind. Ja, weil es ja immer für das Lebewesen sein sollte, mit dem man irgendwie im Kontakt ist. Und der Reiter, der sagt, ich reite immer so, immer gleich fest im Zügel, immer gleich viel Technik, Knie, Sitz, mein ganzer Körper ist immer gleich doll gespannt, wird einfach nicht bei jedem Pferd damit gut fahren.
Ja, und was du vorhin geschildert hast, diese besonderen Pferde, die erstmal den Raum ermöglichen möchten. Ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, auch mit eigenen Pferden, dass das auch irgendwo ein gesehen wollen ist, also gesehen werden wollen ist, ne? Dass sie sich gesehen fühlen wollen, dass die sich auf Augenhöhe behandelt fühlen wollen. Am Ende ist es Wertschätzung. Und das hört sich jetzt so an, ja, dann ist man vielleicht seinem Pferd nicht gegenüber Wertschätzung, aber es ist ja für jedes Tier auch was anderes, ne? Und wenn man einfach kommt, reitet, wegstellt, ab nach Hause, das können manche Pferde sich halt einfach nicht verpacken. Die Erfahrung habe ich selber auch gemacht. Und da muss man eben erstmal auf Tuchfühlung gehen und sie sehen.
Wenn man sich so Sportreiter anguckt, natürlich gibt es im Springen oder so die Idee, ah, okay, der hat das Pferd vielleicht im Griff, gibt's ja so als Aussage über wen. Aber wir wissen doch alle, dass ein Pferd vielleicht 600 Kilo Lebensgewicht hat. Also come on, wer hat denn da die Kontrolle? Ernsthaft. Wenn die nicht wollen, vergiss es doch. Also du kannst ja sonst welche Methoden auffahren, also natürlich, wenn man es jetzt wie früher denkt, so mit Pferde brechen, auch das spiegelt sich ja am Pferd wieder. Ja, dann gehen die halt gar nicht mehr.
Ja, die lassen sich dann in dem entscheidenden Moment hängen.
Ja, oder sie hören grundsätzlich auf und werden krank. Also da sind die ja wie wir. Ein Burnout ist ja nichts anderes, als das Gefühl zu haben, ich bin in meinen Job gebrochen worden oder von meinem Leben oder irgendwas ist zu viel und fühlt sich gar nicht kongruent und stimmig für mein System an.
Antonia, der letzte Teil in meinem Podcast sind immer 4 Fragen. Ja. Welchen Mentaltipp möchtest du denn unseren Hörern mitgeben?
Also, ich habe mir das ja vorher angeguckt und dachte so, okay, was mache ich denn jetzt? Also, ich würde immer sagen, eine Hand aufs Herz legen, eine Hand auf den unteren Bauch und ganz tief mindestens 3 bis 5 Mal einatmen. Also mehr so mit so einem tönenden Ausatmen, einfach um die Vibration durch den Ton mit dem Körper zu verbinden, zu entspannen und bei dir wieder anzukommen. Und nach den ersten 3 Atemzügen entspannt dein System. Für manche ist bestimmt 5-mal besser. Es gibt nicht zu viel, es gibt nur zu wenig.
Cool. Ja, das ist wirklich ein schöner Mentaltipp. Vielen Dank. Bitte ergänze. Was ich früher glaubte und heute weiß.
Früher glaubte ich, dass Pferde uns total verstehen und lesen können und heute weiß ich es.
Ja, und wahrscheinlich können sie uns sogar noch mehr lesen, als wir glauben. Was würdest du sagen, Menschen, wenn sie bei dir waren und sich haben hypnotisieren lassen, was sollen sie hinterher anders fühlen als vorher?
Das kann ich nicht ergänzen oder so ausführen, weil sowas sage ich gar nicht. Es ist tatsächlich eher so, dass sie, wenn sie ihren Weg gefunden haben in der Trance, dass sie sich das merken und sich daran wieder erinnern. Jeden Morgen, jeden Abend, bei Aldi oder Rewe an der Kasse, ganz egal. Also ich stehe auch am Kassenband. Wir sind ja eine Großfamilie, das heißt, wenn ich einkaufe, brauche ich die große Kasse und nicht dieses Self-Pay-Dinger. Und dann stehe ich da, schließe die Augen, atme mich einmal in mein Potenzial in Pink und dann kann ich die nächsten 4 Stunden, ohne darüber aktiv nachzudenken, weitermachen.
Das ist ja auch total clever. Die meisten an der Kasse, wenn sie warten müssen, kriegen schon einen Affen, weil es lange dauert, totgeschlagene Zeit und so weiter.
Ja.
Du nutzt das total smart.
Ja, aber das ist, also ich bin ja ein Mensch der Verbindung. Ich kenne auch meine Kassiererin in der Regel und erzähle denen auch, wo ich gleich hinfahre. Also ich mag dieses ganze Digitalisierte nicht. Ich benutze mein Handy, ich benutze Instagram, ich benutze Facebook, ich habe E-Mails und WhatsApp natürlich. Und meine Kinder würden auch sofort sagen, ja, sie ist da ganz viel dran. Das stimmt auch. Das Wichtigste ist tatsächlich, wenn ihr beim Pferd, also jetzt für alle Reiter, packt das Ding weg. Geht nicht ran, macht es aus. Weil alleine die Idee, die Bereitschaft zu haben, ans Handy zu gehen, verweigert euren Nervensystem dieses sich einlassen auf das, was die Pferde für uns sowieso tun, nämlich unser Nervensystem zu regulieren. Und deswegen ist auch die Sichtbarkeit an psychischen oder störungsrelevanten Auffälligkeiten, also ich bin ja sonst nicht so der Störungsfanatiker, aber alle Symptome, die Menschen heutzutage trotz des Reitsports oder des Pferdes haben, hatten wir früher nicht so. Das liegt daran, dass wir nie mehr lernen, runterzufahren. Und früher war das so. Wenn wir früher abgeäppelt haben, die Box, den Paddock, was auch immer, hatten wir keine Probleme. Wir waren total entspannt. Wir waren wie in so einem Zen-Zustand. Und das gibt es fast nicht mehr, weil alle permanent immer noch am Handy erreichbar sind.
Ja, da ist echt was dran. Ja, welche Frage darf ich dir denn zum Abschluss beantworten, Antonia?
Du machst ja was Ähnliches sozusagen oder wir kommen aus der ähnlichen Bubble. Ja, was würdest du sagen, wo brennt für dich am meisten dein Herz dafür? Wieso hast du das so gemacht? Wieso hast du dich entschieden, diesen Beruf auszuführen?
Also ich war ja, bevor ich Sportmentalcoach und Businesscoach geworden bin, viele Jahre Personalleiterin und das ist von einer ähnlichen Motivation getrieben. Da hatte ich die Gelegenheit, ganz, ganz viele Menschen, Mitarbeiter, aber auch Führungskräfte zu entwickeln. Also für mich war es das Schönste, wenn jemand dachte, er kann etwas nicht. Nach einem Gespräch mit mir hat er sich zumindest getraut, es zu machen, hat es dann geschafft und war danach 10 Zentimeter größer am Abend. Das war für mich immer das Größte. Also es war wirklich toll. Natürlich musste ich als Personalleiterin auch die Schweinesachen machen. Das ist ganz klar und das war auch der Teil, den konnte ich auch gut, aber mir hat mehr so dieses Entwicklungsthema sehr am Herzen gelegen. Und das dann jetzt eben mit Sportlern vornehmlich zu machen, nach wie vor auch noch mit Businessleuten, die sich richtig weiterentwickeln wollen, das ist nochmal sozusagen einer obendrauf, noch mehr das, was mir Spaß macht. Und mir geht das ähnlich wie das, was du vorhin geschildert hast. Wenn ich dann Nachrichten vom Turnier bekomme oder auch von Führungskräften nach einem schwierigen Meeting, wie auch immer, es hat geklappt, was wir besprochen haben. Und das ist nicht zwingend, ich habe die Schleife gewonnen. Da freuen wir uns alle auch drüber, müssen wir nicht drüber reden.
Ja. Ja, klar.
Hier total, mein gelber Nagellack, ja?
Ja.
Aber am Ende dieses, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe es genossen und vielleicht ist sogar auch mein Pferd damit größer geworden, hat sich weiterentwickelt. Das ist das, was mich wirklich antreibt, Menschen zu entwickeln. Das ist für mich ganz, ganz toll. Und im Übrigen, das ist ein schöner Nebeneffekt, zum Beispiel jetzt so nach einem Gespräch wie mit dir heute. Ich darf mich dadurch auch selber noch weiterentwickeln. Von dir heute ganz viel gelernt, durch den Austausch. Und so geht's mir aber auch nach jedem Coaching, nach jedem Gespräch, dass ich selber dadurch wachse. Und das ist das, Antonia, was mich echt antreibt und warum ich happy bin, dass ich das jetzt komplett Vollzeit mit den Menschen, die Ambitionen haben, die sich weiterentwickeln wollen, machen darf.
Ja. Und auch, dass also es hört sich auch so an, wie wenn du natürlich im Personalbereich tätig warst, sind das ja nicht alles unbedingt vielleicht die Menschen, die du dir aussuchen würdest. Da gibt es ja dann auch welche, mit denen man halt dann zusammenarbeitet, weil sie im Konzern sind. Aber in dieser Bubble, wo wir jetzt sind, können wir ja relativ gut sagen, passt oder passt eben nicht. Das gehört ja auch zu der Verantwortung, zu sagen, hier, nee, wir zwei, wir sind kein Match. Suchen Sie sich, ne? In meinem Fall dann jemanden mit einem Anzug und einem Schlips. Ich werde mich nicht für Sie in ein Kostüm setzen, selbst wenn es pink wäre. Also es muss schon irgendwie zum Typus passen. Ja, super. Danke.
Ja, absolut. Und du hast das genau zwischen den Zeilen rausgehört, als ich nämlich sagte, ja, und jetzt kann ich es noch mehr mit den Menschen machen, die was erreichen wollen. Ich habe das so ein bisschen versucht, nett zu umschreiben. Aber genau das ist der Punkt, was du gerade gesagt hast, ne? Mit den Leuten, die man sich aussucht.
Ja, total. Also das ist ja auch, es wäre ja auch komisch. Also weil dann gäbe es ja auch nur dich, ja. Es muss halt wirklich die Chemie passen und es muss auch passen, dass das dass die das Gefühl haben, das ist in der Art und Weise geführt, so dass es zu mir gut passt. Es darf sich ja nicht anfühlen wie ein fremdes Paar Schuhe.
Ja, absolut, absolut. Antonia, es war mir wirklich eine totale Freude und auch Inspiration, mit dir zu sprechen. Ich nehme ganz viel mit und ich bin mir sicher, dass das für die Hörer auch eine super spannende Folge wird, da mal so ein bisschen ja, in den Einblick in deine Welt zu bekommen und man vielleicht auch mit dir dann arbeiten möchte. Wir verlinken auch gern deine Homepage am Ende. Und
ja, super gerne. Danke.
Ja, Antonia, ich wünsche dir einen schönen Tag und sage ein dickes Dankeschön.
Danke sehr. Und darf ich dir noch was sagen?
Gerne.
Ah, super. Also pass auf, wenn du das mit dem gelben Nagellack jetzt machst, ja, dann fühl mal kurz, mach mal einmal kurz die Augen zu und fühl rein, ob Gelb insgesamt für dich eine gute Farbe ist. Geht ganz wertfrei. Es geht einfach nur, ob Gelb in dir resoniert, dass du es in deinem ganzen Körper spüren möchtest.
Ich möchte es in meinem ganzen Körper spüren und ich kann mir sogar vorstellen, wie ich auf dem Pferd sitze und wie meine Fuchsstute auch ganz gelb wird und wie die Augen leuchten und es losgehen kann.
Ja, sehr gut. Okay.
Und ich spüre es.
Ja, sehr gut, weil dann bist du nämlich schon nicht mehr in nur der Affirmation,
ja,
sondern dann bist du richtig drin. Das ist super und das ist der Unterschied.
Ich habe gerade sogar die Glocke gehört und wir sind gelb losgestartet. Richtig.
Ja, sehr gut. Genau, du willst dir eigentlich vorstellen, dass gelbes Holy Powder von dir beim Aufsitzen schon runterrieselt auf deine Stute und dann hinter euch, wie so eine Staubwolke hinter euch herfliegt. Viel Spaß am Wochenende, ich drücke feste die Daumen und ich freue mich ganz herzlich, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, sehr gerne und ich nehme den Holy Powder nochmal mit, das gefällt mir exzellent. Antonia, bis ganz bald, mach's gut.
Ja, bis dann, tschüss.
Tschüss.